Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat September. Wie jeden ersten Samstag im Monat ist ein Jurymitglied und Kinder- und Jugendbuchexperte zu Gast. Heute Robert Elstner, Sachgebietsleiter der Leipziger Städtischen Bibliotheken. Und es begrüßt Sie Ute Wegmann. Heute durchkreuzen wir einmal die Welt hinsichtlich der Schauplätze, aber auch der Themen. Es geht um Lüge und Wahrheit, um Gewalt in verschiedenen Formen und um Lebensentwürfe, Wünsche und Träume. Jetzt geht's los. Robert Elstner bei uns und so auch der Titel des ersten Buches, das schon für ganz Kleine ein großer Spaß ist. Wir begeben uns mitten hinein in ein wildes Gewusel und Gewimmel an verschiedenen Schauplätzen. Zuerst sind wir auf dem Marktplatz eines Dorfes. Hier begegnen wir einem Hund mit Fußball, dem scharfigen Luftballonverkäufer, einem Schweinekind mit Goldfischglas, einem bei Vögeln sehr beliebten Pinguin, einer Ziegenmutter mit Rad und Kind auf dem Kindersitz, einer Kuh mit Spaten, die im Café sitzt. Fast alle gehen dann zur großen Wiese, wo ein Zirkuszelt aufgebaut ist. Auf der nächsten Doppelseite gibt es also jede Menge Akrobatik zwischen felsigen Hügeln. Und beim nächsten Bild wird der Goldfisch in den See befreit. Es folgen weitere Bilder im Wald, im Regen und beim Fußballspiel. Jetzt geht's los von Philipp Wächter. Ein Wimmelbuch, Robert Elstner. Was ist anders, was ist gleich, was ist gut?
Also vielleicht mal generell etwas zu den Wimmelbüchern, dieser äußerst beliebten Rubrik an Betrachtbüchern, so möchte ich mal sagen, für die Jüngsten und für Väter, die beim Vorlesen immer einschlafen. Es ist einfach eine doppelseitige, großformatische Hauptbildergeschichte, wo man unheimlich viel entdecken kann. Und in einer Geschichte viele, viele kleine Geschichten. Und was man dann feststellen wird, ist, dass Kinder eine völlig andere Optik haben, wenn sie winzige Details suchen und die immer schneller sind als das erwachsene Auge. Und wo aus einer Geschichte also immer neue Geschichten entstehen und auch noch Details hinzukommen. Und diese Vielschichtigkeit macht ja Wimmelbücher zum Dauerbrenner seit vielen, vielen Jahren. Ich sage nur, alle kennen, wo ist Walter? In Ostdeutschland war es dann eher der Rote Robert von Eberhard Binder oder eben der Vater des deutschen Wimmelbuches, Ali Mikutsch. Und in dieser Tradition bewegt sich auch Philipp Wächter. Es ist keine Neuerfindung, aber es ist ein ungeheuer filigraner Betrachtspaß.
Und was für ein Personal haben wir denn hier?
Bei Philipp Wächter gibt es immer die Fußballspieler. Ne? Ja. Also es gibt eine Fußballmannschaft, die sich findet. Er hat sich da ja auch definiert. Es gibt das Huhn, das sein Küken nachjagt. Es gibt die Schatzsucher. Es gibt Pilze. Es gibt den Maulwurf. Und es gibt einen Sportler, der sich versucht, auf einen Wettbewerb vorzubereiten. Und Pinguine gibt es auch. Viele Figuren, die Kinder lieben und die sie hier auch mit Lust suchen werden.
Und einige ja durchaus anthropomorphisierte Tiere.
So selbstverständlich ist das Ganze kindgemäß von der Natur etwas befreit hin zur wirklichen Menschenwelt. Und da drin besteht aber auch die Komik, die Philipp Wächter hier mit eingebaut hat. Also man darf immer schmunzeln und lachen. Es ist keine todernste Geschichte, sondern eben ein Betrachtspaß, wie ich schon erwähnte.
Ja, und wie Sie auch gesagt haben, Philipp Wächters Fußballleidenschaft ist unverkennbar. Jetzt geht's los, ein Wimmelbuch von Philipp Wächter Verlag Belz und Gelberg. 14 Seiten, eine Pappe, großformatig schon ab 2 Jahren. Wer kennt ihn nicht, den hölzernen Jungen, dessen Nase wächst, wenn er lügt? Carlo Collodi, italienischer Autor, schrieb die Geschichte 1883. 1905 erschien sie erstmals auf Deutsch. Es gibt unzählige Adaptionen, Verfilmungen, Bebilderungen. Die bekanntesten sicherlich von den Künstlern Roberto Innocenti und Mario Grassi. Jetzt gibt es eine verkürzte Neuerzählung der niederländischen Kinderbuchautorin Imit Roos. Erwähnenswert, dass sie bereits 1936 geboren wurde und auch längere Zeit gar nichts mehr geschrieben hat, also umso überraschender. Und der flämische Künstler Karl Knöth hat zu dieser Nacherzählung einzigartige, verzaubernde Bilder gefunden. Waldbilder, Zirkuswelten, eine Bar, ein Schlafzimmer und immer wieder Menschen und vor allem auch Knöths geliebte Vögel. Auf dem Cover sehen wir schon Pinocchio, er reitet rücklinks auf einem roten Esel durch einen dunklen Wald. Robert Elstner, Sie merken schon, Ich kann mich gar nicht satt sehen an den Bildtafeln, aber fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Text an, übersetzt von Rolf Erdorf. Wie vollzieht sich die dialoglastige Verknappung auf 48 Seiten?
Also vielleicht mal was zur Entstehungsgeschichte des Textes noch. Also was wir kennen bei Collodi ist ja immer Neuübersetzung. In diesem Fall ist es, wie schon erwähnt, eine sehr stark verknappte Nacherzählung, die 2020 entstanden ist für ein Ballettorchester und die offenbar Karl Kneut dann entdeckt hat als eben Vorlage für seine hervorragenden Illustrationen. Die Autorin hat alles verknappt auf die wesentlichen Elemente, die jeder aus dieser Geschichte kennt, teilweise dann auch nur noch angedeutet, aber sie findet eben genau den Faden, der sich auch so an Kinder richtet und der diesen ungeheuren Spannungsbogen aufbaut und vielleicht auch die Länge des Textes gut eindampft. Insofern eben ein kurzes, knappes Vorlesebuch mit diesen hervorragenden Illustrationen.
Ja, genau. Jetzt müssen wir natürlich unbedingt über die Bildtafeln sprechen, mal einmal doppelseitig. Sie sind in warmen, malerischen Blau- und Rottönen gehalten. Die Tiere sehr naturalistisch, die Menschen hingegen erscheinen oft auch als Masse, also ganz viele hat er gemalt, wie getupfte, armlose Strichmännchen. Sind Sie denn ebenso verzaubert wie ich von diesen Bildern?
Also dieses Buch ist in jeder Hinsicht völlig anders. Er versucht sich da an verschiedensten Figuren, arbeitet er sich ab. Also wie gesagt, Tiere sind ein ganz dominierendes Element, diese Fabulierkunst, aber auch Kritzelzeichnungen, die dann mit eingefügt sind. Diese großen doppelformatigen Illustrationen, wo er offenbar wirklich lange als Gemälde fast dran gearbeitet hat, die könnte man sich also einrahmen und übers Bett hängen. Es ist eine ungeheure Lust, die hier mit im Spiele war. Ich glaube, der Entstehungsprozess dürfte so bei etwa einem Jahr gelegen haben für dieses Buch. Was noch auffällt neben den Tieren, ist seine Lust, immer wieder Menschen im Porträt darzustellen. Und es ist relativ sichtbar, dass Frauen eher untergeordnet sind bei der Darstellung mit diesen Illustrationen. Also es sind immer männliche Wesen. Das ist so ein Merkmal, was mir aufgefallen ist.
Wenn Sie jetzt Kritzelzeichnung sagen, meinen Sie damit diese Schwarz-Weiß-Tusche-Figuren, die er so zwischen den Text manchmal gesetzt hat und die so aussehen, als wären sie eigentlich von Kinderhand gezeichnet?
Genau. Das Besondere vielleicht dort, dass er ja in den Text hineinarbeitet. Also das sind nicht nur diese Bildtafeln, die also so inhomogen irgendwie dann in die Doppelseiten sind, sondern er hat mit Lust auch in die Typografie hineingearbeitet, mit Kritzelzeichnung. Und diese Vielfalt des Ausprobierens und dieser Stilelemente, die da eingeflossen sind, machen dieses Buch sowohl zu einem Sammelbuch als eben auch, was selten ist, ein Buch, das Kinder genauso lieben werden wie die Bilderbuchsammler, die dieses Buch natürlich sicher faszinierend finden werden.
Ein schönes Buch, muss man sagen, mit Leinenkante und auf gutem Papier gedruckt, ein Meisterwerk in Text und Bild und Übersetzung. Pinocchio von Immet Roos nach Carlo Collodi mit Illustrationen von Karl Knöth aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf, Bohem Verlag, ab 5. Ums Lügen geht es auch im nächsten Buch, das sich an Grundschulkinder richtet. Gezeichnet, geschrieben, ausgedacht von der bekannten Illustratorin Sibylle Hein. Fake. Ein Buch für alle Kinder, die sich nicht veräppeln lassen wollen, so der Untertitel. 1 und 1 ist 3 steht da auf dem Cover und wir sehen auch 3 pfiffige Kinder, die das besser wissen. Ein bisschen Fake gibt es überall, schreibt Sibylle Hein, und das mache es kompliziert, weil Fake kann auch ein bisschen Schummeln sein oder mal aufbauender Selbstbetrug. Aber was, wenn falsche Dinge versprochen werden, wie zum Beispiel in der Werbung, ewig jung zu bleiben, nie mehr Pickel zu haben? Oder berühmte Persönlichkeiten lügen. Zum Beispiel, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die Leute aus Haiti essen unsere Haustiere auf. Oder als drittes, ich habe die Welt in 6 Tagen erschaffen. Die Namen der 3 Männer muss ich jetzt hier gar nicht nennen. Sibylle Hein zeigt sie erkennbar im Bild. Lügen können auch mal hilfreich sein, aber Fake News, das ist etwas anderes. Wie erklärt Sibylle Hein das Phänomen für Kinder, Robert Elstner?
Also Fake News für Kinder ist mir so noch gar nicht untergekommen. Also wir kennen das Phänomen ja immer für Ältere in Sachbüchern, wo das recht trocken dargebracht wird. Sibylle Hein geht hier wirklich um mit dem gesunden Kinderverstand, dass sich der scheinbaren Wahrheit nähert, die oft über Geschichten ja verfremdet worden sind und zu Fabulierkunst anregen. Aber Sibylle Hein baut eben hier alle Elemente auf, wie Kinder eben auch getäuscht werden können. Die Werbung Das ist ein Element. Was ich sehr mutig von ihr finde, ist, dass sie auch sehr stark ins politische Geschehen hineinschreitet, ohne dass dieses Buch jetzt vordergründig politisiert wird. Erwähnt wurde bereits, dass manche Politiker natürlich es mit der Wahrheit nicht so ganz korrekt nehmen. Also ein Phänomen, was Kinder tagtäglich eigentlich präsentiert bekommen und dass sie hier nicht pädagogisierend oder mit Zeigefinger in dieses Buch bekommen hat, sondern sie will wirklich die Kinder ausschließen, zwischen Wahrheit, Lüge und Fabulierkunst zu unterscheiden. Insofern finde ich dieses Bilderbuch für diese Zielgruppe außergewöhnlich und äußerst empfehlenswert.
Was kann man denn zur Bildgestaltung der einzelnen Seiten sagen?
Sibylle Hein geht hier mit diesem Thema Wahrheit und Unwahrheit immer auch bei der Seitengestaltung um. Was ist fake und was ist nicht fake? Es sind sehr frische, witzige, durchtriebene Darstellungen. Es sind kleine Details, die ins Auge stechen und anregen, sie immer wieder dort in diesen Illustrationen und in den Text hineinzugehen. Es ist äußerst facettenreich und es ist eben das, was Sibylle Hein auch noch als Leidenschaft hat, fast manchmal kabarettistisch, anspielungsreich, was hier in diesem Buch mit aufgenommen wurde.
Ein heiteres und ich glaube, man kann sagen, einfach richtig gutes Buch. Fake. Ein Buch für alle Kinder, die sich nicht veräppeln lassen wollen. Von Sibylle Hein, Fischer Verlag, 48 Seiten, ab 6. Der Zauberer steckt seine schlechte Laune in die linke Hosentasche und zaubert aus der rechten ein fröhliches Lachen hervor. Wahr oder fake? Weder noch. Ein Gedicht von Heinz Janisch mit einem Zauberer in Grüntönen von Linda Wolfsgruber. Beide Anfang der 60er Jahre geboren, beide leben in Österreich. Beide, ich glaube, das kann man sagen, sind Stars in der Kinderliteraturszene mit jedem Buch auf der besten Liste. Heute nun Gedichte, bebildert, ein kleines Buch mit verschiedenen Abteilungen. Ich freue mich furchtbar sehr. Robert Elsner, was für Gedichte präsentiert uns Heinz Janisch?
Also Heinz Janisch hat das Ganze, glaube ich, überschrieben und diese Titelzeile finde ich hervorragend. In unfreundlichen Zeiten braucht es freundliche Geschichten oder in diesem Fall eben keine Geschichten, sondern Gedichte. Was er macht, ist Kinder ganz frisch auffordern, mitzudenken, positiv zu denken. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich in all diesen Texten, die hier auftauchen. Es sind witzige Reime bis hin eben zu längeren Gedichten. Es ist immer sehr, sehr greifbar und es produziert immer ein Lachen und ein Fröhlichsein. Und wirklich in der Klammer etwas entgegensetzen gegen die ganzen Katastrophennachrichten, die Welt der Kinder ja auch immer mehr fluten, ist das eben ein heiteres Gedichtebuch, das man sich so nur wünschen kann und das eben auch von einem Dreamteam entworfen wurde. Also Wolfsgruppe und Janisch haben ja schon bereits sehr viele Bücher zusammen gemacht und die sich hier genial ergänzen.
Kann man denn Themenfelder ausmachen?
Also Themenfelder ist jetzt gut gesagt, neben der guten Laune. Es sind auch wirklich Texte, die bis in die Philosophie hineinreichen. Es sind Texte, die Tiere, die Riesen, die Fabelwesen auftun. Es ist die ganze Fabulierwelt der Kinder, es sind Zauberer. Das ist ein Riesenspektrum, das man jetzt nicht einfach so thematisch publiziert hat, sondern das einen Kosmos aufmacht mit diesen Gedichten.
Wenn man jetzt das Buch betrachtet, das Cover ist ja eine dezent bunte Collage. Man sieht ein spielendes Kind mit Ball und Schmetterling und Bäume. Innen aber gibt es nur Grüntöne. Wie sind die Bilder von Linda Wolfsgruber?
Linda Wolfsgruber hat sich sehr stark zurückgenommen. Also wir kennen sie ja als doch sehr expressionistisch und sehr farbenfroh. In diesem Falle sind die Bilder hinter dem Text sehr grün gehalten, teilweise fast etwas blasser gehalten, um der Lyrik den gebührenden Raum zu geben. Das gibt dem Ganzen aber so eine ganz zarte Poesie und ein Zusammenspiel, das man selten so findet, wenn also Illustrator und in dem Fall Lyriker zusammengehen.
Klein, aber fein kann man sagen für das ganze Jahr, denn auch die Weihnachtszeit ist mit abgedeckt in diesem Gedichtband von Heinz Janisch und Linda Wolfsgruber. Ich freue mich furchtbar sehr. Jungbrunnen Verlag, 94 Seiten, ab 7. Jetzt springen wir in die Abteilung Jugendbuch und auf den afrikanischen Kontinent. Es geht um moderne Sklaverei. Es geht uns alle an, denn es geht um Schokolade. The Bitter Side of Sweet, so lautet der Titel des Jugendbuchs von Tara Sullivan, eine in Indien geborene, in Amerika lebende junge Autorin, die zum Thema Kakao- und Schokoladenherstellung recherchiert hat. Der 15-jährige Erzähler arbeitet auf einer Plantage zusammen mit seinem 8-jährigen Bruder. Schon vor 2 Jahren haben sie den Hof des Großvaters verlassen, dort war kein Geld mehr zu verdienen, fühlen sich hier jedoch schlecht behandelt und nicht bezahlt. Amadou hat gelernt, seinen Kopf auszuschalten, um schneller ernten zu können und somit auch den Bruder zu schützen. Eines Tages kommt ein Mädchen auf die Plantage, 13 Jahre alt, widerständig, kämpferisch. Sie hat nur ein Ziel, zu fliehen. Wie erzählt Sullivan die Geschichte der afrikanischen Jugendlichen?
Also dieses Buch ist auf der einen Seite natürlich fast reportagehaft erzählt. Es ist aber eben aus diesen 3 Figuren, die erwähnt wurde, eine fast Krimi-Geschichte, nämlich die Geschichte A, des Leides, die sie dort erfahren aus dieser Plantage, und B, diese Planung der Flucht, die eine ungeheure Spannung erzeugt, teilweise für den Leser nur schwer erträglich ist, wenn es um bestimmte Details geht. Mich wundert etwas, dass dieses Buch nicht diese berühmte Triggerwarnung bekommen hat, weil manche Passagen sind für das europäische Verständnis wirklich schwer auszuhalten. Sie arbeitet sich wirklich ganz stark an real existierenden Fakten ab. Und man muss natürlich auch wissen, dass jeder Deutsche pro Jahr etwa 9 Kilogramm Schokolade verspeist. Etwa 50% des Kakaokonsums werden aus diesem Land abgedeckt, während die Landbauern und Kakaobauern dort in bitterster Armut durchaus versuchen, um ihre Existenz zu kämpfen und zwangsläufig auf Kindersklaverei angewiesen sind. Es wird also das Leid dieser Kinder beschrieben, aber im ganz leisen Anklang auch, welchen Repressalien die Kakaobauern selbst, auf die sie angewiesen sind. Das sind die Stärken dieser Geschichte. Es ist diese Spannung und dieses Mitleiden mit diesen 3 Helden, wobei jeder eine Charakterzeichnung erhält. Es gibt Passagen, wo ich sagen würde, da ist die Autorin etwas über das Ziel hinausgeschossen. Wenn zum Beispiel der Bruder eine Verletzung hat, es wird der Arm amputiert wegen Wundbrand und man flieht noch am gleichen Tag aus einer Route, die so kaum von einem Menschen auszuhalten wäre, geschweige denn mit jemandem, der eine solche Amputation hat. Also hier hätte man etwas den Text zurücknehmen können, aber die Spannung dieses Buches und der reale Hintergrund dieses Textes, die machen etwas ganz Besonderes aus.
Ja, wie Sie richtig sagen, es wird dann ab irgendeiner Stelle sehr actionreich, wo die 3 versuchen zu fliehen mit diesem wirklich fiebernden kleinen Bruder. Aber wie auch immer, auch das haben Sie gesagt, es ist ein wichtiges Thema, das uns sensibilisieren will und muss. Und was Fairtrade heißt, das erfahren wir dann auch im Nachwort. The Bitter Side of Sweet von Tara Sullivan, aus dem Englischen von Sandra Knuffinke und Jessica Comina, Peter Hammer Verlag, 318 Seiten ab 14. Wir bleiben bei schwierigen Situationen. Die haben alle diese Jugendlichen im folgenden Buch im Brandenburger Arrest vorher erlebt. Sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Die große Frage, die diese jungen Menschen beschäftigt, kann es gelingen, aus dem Kreislauf auszubrechen? Die vielseitige Künstlerin Patricia Thoma hat im Brandenburger Jugendarrest Workshops gemacht und mit den jungen Leuten gearbeitet. Was genau hat sie gemacht und was erzählen diese Jugendlichen?
Man muss dazu sagen, dieses Projekt Brandenburg ist ein Projekt, dem viele andere Projekte vorausgegangen sind. Patricia Thoma hat bereits in Stuttgart und auch zum Beispiel in Halle mit Jugendlichen zusammengearbeitet in diesen Workshops. Hier haben wir also in Brandenburg den längsten Prozess vorliegen. Sie hat über ein Jahr lang mit Jugendlichen zusammengearbeitet. Die haben zunächst gemeinsam Themenfelder, die sie bewegen, ausgesucht.
Was sind diese Themenfelder?
Zum Beispiel berufliche Ausbildung, Körperlichkeit, also wie wichtig ist es, Muskeln zu haben, der Umgang mit häuslichen Situationen, also alles das, was eine schwere Biografie geprägt hat und wie man dorthin gekommen ist, wo man jetzt eben ist, im Arrest. Man muss dazu wissen, dass die Jugendlichen dort im Arrest eigentlich nur 4 Wochen bleiben, um resettet zu werden. Sie haben dann kein Handy, sie werden also von ihren ganzen sonstigen Kontakten abgeschnitten, um einfach mal wieder innezuhalten und zu sich zu kommen. Und in diesem Prozess hat die Illustratorin und Autorin die Jugendlichen begleitet und gemeinsam diese Episoden, diese Bilder entwickelt, die sie dann auch autorisiert haben, die Jugendlichen. Es ist ein ganz tolles und ganz mutiges Projekt. was so aus meiner Sicht einzigartig ist.
Es ist ja ein Comic entstanden, das muss man vielleicht noch sagen, in Schwarz-Weiß im Grunde genommen. Und das Erstaunliche ist ja, dass also selbst wenn Patricia Thoma an dem Text vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle gearbeitet hat, dass sowohl Text als auch Bild von den jungen Menschen geschaffen wurde.
Genau, sie lässt natürlich auch diese Lücken, dass der Text jetzt kein direkter O-Ton ist, aber als O-Ton schon wiedererkennbar. Es sind ganz leichte Bearbeitungen, die sie hier durchgeführt hat. Und das Gleiche betrifft auch das Bildmaterial, wo sie sich als Illustratorin auch ganz stark zurückgenommen hat. Teilweise lagen Fotos eben als Vorlagen mit vor. Und dieses Zusammenspiel, eben nicht in den Jugendarrest zu gehen und Jugendliche zu instrumentalisieren, das ist nämlich das, was in dem Arrest dann auch immer gesagt wird. Es kommen viele Journalisten, die wollen einfach nur eine Story abarbeiten. Nein, sie hat mit denen zusammengearbeitet und versucht, ihnen zu helfen. Und das drückt dieses Buch aus.
Ein beeindruckender Comic von Patricia Thoma und den Jugendlichen aus der Jugendarrestanstalt Brandenburg im Jugendarrest, Verlagshaus Jacobi und Stuart, 92 Seiten, ab 14. Die Hintergründe und Geschichten von Menschen zu kennen, hilft oft, sie besser zu verstehen. Besonders Jugendliche, die das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein. Ein Sachbuch mit Schwarz-Weiß-Fotos hat in einer Langzeitbeobachtung diese Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt. Die Berliner Journalistin Beate Lacotta verantwortet dieses Projekt, in dem auch hier die Jugendlichen zu Wort kommen, mit Erzählungen und Zitaten. Der Fotograf Walter Scheels hat die Fotos gemacht. Trans, so der Titel, der Untertitel Don't Judge My Journey. Was für ein Buch haben wir hier und an wen richtet sich das?
Wir haben hier erstmal ein Buch, das in dieser Langzeit außergewöhnlich ist, weil, wie schon erwähnt worden ist, es wurden Jugendliche über eine lange Periode hin befragt und auch dokumentiert. Es sind immer einzelne Lebensläufe, einzelne Kapitel. Es ist wirklich die Transformation des Körpers auf der einen Seite, wie man sich Therapien unterzogen hat. Es sind Berichte, wie man entdeckt hat, dass man im falschen Körper steckt, bis hin aber auch zu Berichten, wo man festgestellt hat, dass die Transformation auch wiederum ein Fehler war und man ihn rückgängig gemacht hat. Was hier drin steckt, ist diese Grundehrlichkeit, und was insbesondere drin steckt, ist diese geniale Begleitung durch Fotomaterial, durch Sequenzfotos davor und danach, die Walter Scheels hier geboten hat. Und dieser Prozess, diese Entstehung des Buches, das ist wahrhaft außergewöhnlich. Es gibt auch eine Ausstellung dazu. Es gibt auch eine Dokumentation. Man kann viele Interviews über Online-Streams nachlesen und nachverfolgen. Und insofern ist das ein Thema, das uns alle umtreibt und das sicherlich auch in aller Munde ist. Aber in dieser Detailliertheit ist es außergewöhnlich. Toll und ein erwähnenswertes Projekt ist natürlich auch, dass dieses Buch zwischen der Journalistin und dem Fotografen gemeinsam entstanden ist und auch wirtschaftlich allein im Fotografenverlag erschienen ist. Ein kleiner Verlag, der sich eben durch solche Projekte mehrfach schon ausgezeichnet hat. Projekte, die große Verlage so gar nicht auf die Beine stellen würden. Und das finde ich so außergewöhnlich. Auch ästhetisch ist dieser Band ein Augenschmaus.
Jetzt haben Sie ja die Fotos schon erwähnt. Walter Scheels als anerkannter Porträtfotograf, auch er übrigens Jahrgang 36. Er hat Warhol fotografiert, Angela Merkel, Schmidt. Er hat ältere Menschen fotografiert, Tiere auch. Was ist denn das Besondere an den Fotos? Wie hat er denn diese Jugendlichen inszeniert oder hat er sie überhaupt inszeniert?
Also inszeniert hat er gar nichts, sondern diese Porträts immer mit Schwarz-Weiß-Hintergrund. Alles ist wirklich schwarz-weiß gehalten, sind irgendwie grundehrlich und wirklich zum Anfassen. Da ist nichts Buntes und Spektakuläres dahinter, sondern es ist der ganz normale Jugendliche, der so wahrgenommen werden will, wie er seiner Meinung nach auch ist. Und in puncto Porträt ist das wirklich außergewöhnlich, was hier vorgelegt wird.
Es gehört sicherlich ein großes Vertrauen dazu, mit diesen Jugendlichen diese Fotos und auch diese Interviews zu machen. Die Jugendlichen, die zum Teil ja noch ganz am Anfang der Entdeckung ihres Körpers waren. Ein besonderes Sachbuch, Trans, Don't Judge My Journey von Beate Lacotta und Walter Scheels. Jetzt erschienen im Gabriel Verlag bei Thienemann, 208 Seiten, ab 14. Don't Judge My Journey, der Untertitel, möchte man das nicht immerzu ausrufen als Jugendlicher? Eine Bitte sicherlich, die auch für viele andere junge Menschen Wirksamkeit hat, ob homo, ob hetero, ob queer. Don't judge. Das waren die besten sieben im September. Danke, Robert Elsner, für die Präsentation der Liste. Auch Dank an den Kollegen in der Technik, alles nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App. Es folgt Computer und Kommunikation. Schöne Spätsommerzeit wünscht Ihnen Ute Wegmann.